Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Epheser im 2. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus redet die Epheser und sinngemäß auch uns an als solche, die nicht Gäste und Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen. Das heißt, im damaligen Sprachgebrauch und in der damaligen Vorstellung zunächst mal, dass wir zur selben Stadt gehören wie die Heiligen, dass wir da herkommen, dahin gehören, da Wohnrecht und Aufenthaltsrecht haben und als Mitbürger auch mit Verantwortung, wo die Heiligen zu Hause sind. Welche Stadt ist das, zu der Christus uns da Bürgerrecht verleiht? Es ist die Stadt Jerusalem. Und das ist in der damaligen Zeit vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das ist nicht das Bürgerrecht, das am erstrebenswertesten gilt in der damaligen Welt. Wenn damals jemand wirklich mit dem Pass angeben musste, dann gab es natürlich noch keine deutschen oder US-amerikanischen Dokumente, aber es gab das Bürgerrecht der Stadt Rom, die als Mittelpunkt der Welt sich nicht nur selber gesehen und gefühlt hat. Dieses Bürgerrecht, mit dem man groß ist in der Welt, das gibt uns der Herr Christus nicht, sondern Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Hausgenossen Gottes. Wir sind im Reich unseres Herrn Jesus Christus beheimatet und aufgehoben. Und da sind wir aber nicht Gäste und nicht Fremdlinge. Bevor wir uns darüber Gedanken machen, was für ein Haus das ist, das Gott da hat, bleiben wir noch ein bisschen beim Status des Gastes und des Menschen, der zu Hause ist. Ich habe mein Elternhaus sehr unterschiedlich erlebt. Wir sind als Kinder einigermaßen fröhlich aufgewachsen und gelegentlich zu kleinen Handlangerdiensten und Hilfeleistungen im Haushalt aufgefordert worden, wie das wohl üblich ist und in vielen Familien heute noch so geschieht. Also meinen Kindern ist auch schon die Aufforderung vertraut, mal die Spülmaschine auszuräumen. Das ist nichts Schlimmes, das ist keine abzulehnende Kinderarbeit oder so, sondern das gehört dazu, wenn man da zu Hause ist. Dann habe ich einen Wechsel erlebt, als ich umgezogen war und Vikar war im Saarland. Vikar ist ein hoher geistlicher Titel in der katholischen Kirche, bei uns sowas wie ein Lehrling. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann war ich der geehrte Besuch. Und das hatte Vor- und Nachteile. Das hatte den unerklärlichen Vorteil, dass ich nach dem Mittagessen gefahrlos anbieten konnte, beim Reinigen des gebrauchten Geschirrs zu helfen, weil ich wusste, dass meine Eltern sowieso darauf bestehen würden, dass ich das jetzt nicht mache, sondern ins Zimmer gehe und mich ein Stündchen aufs Sofa lege. Das hätte ich als Kind mal erleben wollen. Es kommt immer dann, wenn man es nicht braucht. Und diese kleinen freundlichen Diskussionen wurden also über einen Zeitraum von Jahren jedes Mal geführt. Bei jedem Besuch selten konnte ich mich durchsetzen. Vorteil als Gast: Man ist mehr oder weniger willkommen. Gehen wir mal davon aus, wir sind willkommene Gäste, da wo wir eingeladen werden. Und dem Gast wird das Beste gereicht, wie sich's gehört. Aber der Nachteil am Gaststatus: Wenn ich Gast in den Vereinigten Staaten bin bei meinen Schwiegereltern, weiß ich schon bei der Einreise, wann ich wieder verschwunden sein muss, spätestens. Und Die Geduld meiner Schwiegereltern haben wir nie 3 Monate beansprucht, die das Visum für einen Besucher umfassen würde, sondern ich bin immer nach 2 Wochen schon wieder auf dem Nachhauseweg, damit auch nichts überstrapaziert und überansprucht werde. Gäste verschwinden wieder. Die dürfen nicht bleiben. Und in ganz große Schwierigkeiten gerät man, wenn man in den USA als Gast und Besucher einreist und dann beschließt, hier gefällt es mir, hier bleibe ich, und im Land einen dauerhaften Aufenthaltstitel beantragen möchte. Man muss sogar vorher schon unterschreiben, dass man genau das nicht tun wird. Der Gast ist nur vorübergehend gerne gesehen. Wir sind im Himmel, wir sind im Reich Gottes, nicht auf der Durchreise. Wir müssen da nicht wieder raus. Wenn wir einmal durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu Gottes Reich gehören, dann bleibt dieses Bürgerrecht bestehen. Man kann sich dagegen erklären als Mensch, das ist ohne weiteres möglich. Aber wenn man sich dann eines Besseren besinnt, dann gilt das Heimatrecht im Himmel überraschend immer noch. Dann hat nicht der liebe Gott gesagt, du hast mich jetzt so lange mit Missachtung gestraft, jetzt mag ich auch nicht mehr. Dann sind nicht auch von der anderen Seite alle Rechte und Titel widerrufen, sondern wenn ich von egal wo wiederkomme zu meinem Herrn und Heiland, wenn ich einsehe, dass verkehrte Wege eben verkehrt waren und zurück möchte zu Gott, dann ist das möglich. Dann ist das ohne weiteres möglich, weil es zu dem gehört, was der Herr Christus uns schon auf Anhieb mit dem Bürgerrecht, mit dem Heimatrecht im Himmel geschenkt hat. Wir nennen das Buße und Vergebung. Gott heißt uns herzlich willkommen, auch mit Lasten, auch mit eigenem Versagen, auch mit eigener Schuld. Wir sind nicht Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind zu Hause, im Haus Gottes. Was ist das für ein Haus? Wir erfahren im Neuen Testament, dass es aus menschlichen Steinen erbaut sei, dass wir hier als versammelte Gemeinde vielleicht ein Teil dieses Hauses Gottes zu nennen sind. Erbaut aus menschlichen Steinen, der Reichtum der Kirche ist schon in dieser Welt nicht bestehend in Immobilien, auch nicht in Geld oder anderen Gütern. Sondern was uns als Kirche wirklich reich macht, ist der geistliche Baugrund. Die Kirche ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da könnte man den Herrn der Kirche und ewigen Baumeister fragen, ob das ein guter Baugrund ist. Wenn man sich so anguckt, ernsthaft im Neuen Testament, was wir da erfahren über die Apostel und Propheten, über Auseinandersetzungen zwischen ihnen, über unrühmliche Glaubensschwächen und so weiter. Die Evangelien und die Apostelgeschichte ersparen einem nichts. Und man kommt zu dem Eindruck, so viel anders als wir heute waren die auch nicht. Und das ist vielleicht beabsichtigt. Wenn ich von Streitigkeiten, meinetwegen des Apostels Paulus, mit Barnabas über den Johannes Markus und ob er noch mal mit darf, höre, das ist eine sehr eindrückliche Lektüre für den Umgang mit Versagen in der Kirche heute. Paulus, der glasklar in der Theologie die Vergebung allein aus Gnade verkündigt, ist im konkreten Fall nicht imstande, das auch zu leben. Wie tröstlich. Und der Johannes Markus wird sehr überrascht sein davon, dass er noch mal mit soll, nachdem er beim ersten Versuch so schlapp gemacht hat. Und noch überraschender ist, dass er uns ein Evangelium aufschreiben durfte. Ein Buch, in dem wir Tröstliches hören über den Umgang des Herrn Jesus mit der Schwäche seiner Apostel. seiner Jünger. Und wenn das Fundament so bestellt sein soll, dann könnte man fragen, ob das nicht ein sehr wackeliges Gebäude ist, ob man da nicht stabiler hätte bauen müssen. Liebe Schwestern und Brüder, nein. Denn das Fundament sind nicht die Apostel und Propheten mit dem, was sie menschlich an Tugenden mitbringen und können, sondern es ist das Wort Gottes, das sie verkündigen, das ihnen anvertraut ist, damit sie es weitergeben. Und wenn das Fundament unserer Kirche Gottes Wort ist, dann ist das überhaupt außer jeder Frage. Das hält, das hat Bestand, das bleibt. Und dann gibt es noch den Eckstein in dem Gebäude, das ist Christus. Was genau der Eckstein in der Architektur sein soll, oder wie man das hier am angemessensten übersetzt und erklärt, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es könnte uns erinnern an den Grundstein, der gelegt wird und bei größeren und öffentlichen Gebäuden auch besonders markiert in einem kleinen Festakt. Und im Grundstein ist normalerweise etwas Platz bei großen Gebäuden und da kommt irgendeine Kapsel rein, die an das Jahr 1973 erinnert, im Fall dieses Gebäudes, oder an irgendein anderes Jahr der Erbauung. Es könnte auch wirklich ein Stein an einer Ecke sein, der so akkurat behauen ist, dass zwei Wände und damit das ganze Haus ordentliche Ausrichtung finden. Dass man sagen kann, wer hier gemauert und gebaut hat, der war wirklich Maurer und nicht Wellblechfabrikant. Dass man sagen kann, das steht ordentlich, das ist so, wie sich's gehört. Und man kann den besonderen Stein, als der Christus hier uns vor Augen gemalt wird, als den Schlussstein im Gewölbe erklären und wiedergeben. Den Stein, der statisch dafür sorgt, dass der Druck im Gewölbe ordentlich abgeleitet wird, dass das hinterher hält, auch wenn man die Schalung entfernt. Jedenfalls ist Christus der, der dem Gebäude der Kirche, dem menschlichen Bauwerk als Tempel Gottes, Halt und Ausrichtung und Stabilität verleiht. Christus, nicht wir. Und so malt uns Paulus vor Augen die Wohnung Gottes im Geist, den heiligen Tempel, in dem Christus gegenwärtig ist, in dem wir Gott anbeten können, als die Gemeinschaft und Gemeinde der Heiligen. Die Voraussetzung, dass wir dazugehören, tragen wir nicht in uns, sondern die besteht darin, dass Christus gekommen ist und dass er im Evangelium Frieden verkündigt hat. Das ist der erste Satz von unserem Abschnitt. Christus ist gekommen. Gott hat die Hoffnung und die Warterei aufgegeben, dass wir etwa zur Vernunft kommen möchten, dass wir uns aufmachen und zu ihm kommen, dass wir uns besinnen und uns den Weg in den Himmel erarbeiten. Darauf wartet Gott nicht länger, sondern er ist selber in unsere menschliche Welt gekommen, in unsere Verhältnisse, nein, noch ein bisschen schlichter und einfacher und ärmer als unsere Verhältnisse. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und Gott auf unseren menschlichen Wegen wird uns zum Wegweiser und Wegbegleiter, zu dem, der uns den Weg bahnt und der uns führt und ans Ziel bringt. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Evangelium ist ein Ausdruck, den es heute eigentlich nur noch in der Kirche gibt und wenn man sich kirchliche Sprache ausleiht. Damals ein Rechtsterminus. Ein Rechtsterminus für den Akt der überraschenden Begnadigung. Freispruch, unverdient, voraussetzungslos, allein weil der, der frei spricht, will, dass wir frei sein sollen. Wenn man wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt ist, dann besteht die Möglichkeit, eine Begnadigung zu erbitten. Das sollte dann meistens irgendwelche Anhaltspunkte haben. Wenn es echte Begnadigung wäre, hat es aber beim Verbrecher keine. Es gibt eine Geschichte von einer Begnadigung, die überraschend ergeht, von Friedrich dem Großen bei der Inspektion eines seiner Gefängnisse. Und Majestät ließen also da die Gefangenen vorführen und jeder wurde gefragt, warum er da einsitzt. Und es stellte sich raus, dass die Gefangenen der Reihe nach dem König kaltblütig erklärten, sie seien da im Gefängnis zu Unrecht. Justizirrtum, fälschlich beschuldigt und verurteilt. Und der König hörte sich das alles, ohne das Gesicht zu verziehen, an. Muss ein sehr geduldiger Tag gewesen sein, sonst hatte er wohl auch die Neigung, mit dem Krückstock reinzuschlagen. Bis er an einen Gefangenen kam, der sagte, er ist ein ganz erbärmlicher Lump und wird hier zu Recht bestraft für seine vielfältigen Verbrechen. Antwort des Königs: Den Mann sofort freilassen. Was soll ein Lump unter lauter Gerechten? Ich weiß nicht, ob das stimmt von Friedrich dem Großen. Unser Heiland geht genauso mit uns um. Wenn wir vor ihn treten, im Bekenntnis, im Schrecken über unsere Sünde, wenn wir eingestehen, dass wir seine Hilfe brauchen, dann haben wir sie sofort, gnadenhalber. Man könnte sagen, aus seiner Willkür, sagen wir lieber, aus seinem guten und gnädigen Willen. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Das heißt, es ist gut. Wir sind frei von aller Schuld. Wir sind mit Gott ausgesöhnt, mit dem himmlischen Vater im Reinen und sind bestätigt und wieder eingesetzt in das Bürgerrecht im Himmel. Wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Die Türen stehen offen. Ich finde das Bild von Petrus an der Himmelstür, mit dem wir uns das kindlich ausmalen und erklären, wie es sein wird, wenn wir so weit sind, vielleicht gar nicht so hilfreich. Ich glaube, die Türen stehen dann offen. Da muss keiner mehr aufschließen. Christus hat das getan. Und Christus hat uns das verkündigen lassen. Durch den Freispruch, die Absolution, schon hier. Wie mein ewiger Prozess im jüngsten Gericht ausgeht, das ist schon heute und hier verkündigt worden. Wolfgang hat mir die Hände auf den Kopf gelegt und hat mir es gesagt. Und damit ist es gut. Ich bin ein versöhntes, ein geliebtes Kind Gottes, zu Hause bei meinem Vater im Himmel. Und das soll so bleiben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.